SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Ralf Hecht. Der Bundestag hat das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet, also die Bundesnotbremse. Noch einmal hatte es darüber eine heftige Debatte gegeben. Der Fraktionsvorsitzende der Union, Ralf Brinkhaus, hatte zwar versucht, auf die anderen Parteien zuzugehen.
Wenn ich das Gesetz hätte alleine schließen können, dann wäre es härter und schärfer geworden. Aber das gebietet der Respekt auch vor der Mehrheitsbildung, dass man da an der einen oder anderen Stelle diesen Kompromiss macht. Und Kompromisse sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Stärke in der pluralen Demokratie.
Doch geholfen hat das wenig. FDP und AfD finden die Maßnahmen viel zu weitreichend. Die Linke meint, die Wirtschaft würde zu sehr geschont und den Grünen geht das Gesetz schlicht nicht weit genug. Am Ende wurde es dann trotzdem beschlossen. Antje Lemtis-Jahn.
Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes sieht vor, dass die Regeln zu Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und Schließungen von Geschäften und Schulen künftig bundesweit einheitlich gelten, zunächst bis Ende Juni. Die Notbremse greift dann, wenn an drei nacheinander folgenden Tagen der Inzidenzwert über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt. Schulen müssen ab einem Wert von 165 schließen. Der Einzelhandel soll bis zu einer Inzidenz von 150 mit dem Click-and-Meet-Verfahren und einer Testpflicht geöffnet bleiben.
Morgen soll das Notbremsegesetz noch den Bundesrat passieren und wenn dann noch der Bundespräsident seine Unterschrift darunter gesetzt hat, gilt es. Zumindest vorläufig. Die FDP hat angekündigt, wegen der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Egal wie, die Frage bleibt, wirkt das auch? Professor Thorsten Lehr hat an der Universität des Saarlandes einen Covid-Simulator entwickelt, der Aussagen über die Entwicklung der Pandemie ermöglicht.
Ich habe einen gewissen Optimismus, dass es funktionieren kann, was aber vor allem daran liegt, dass möglicherweise auch die Mitbürgerinnen und Mitbürger dann jetzt auch mitziehen und den Ernst der Lage erkennen. Das haben wir in den vorherigen Wellen auch gesehen, dass solche Ankündigungen auch oft geholfen haben, dass die Bürgerinnen und Bürger eben die Maßnahmen dann verstärkt einhalten, weil sie den Ernst der Lage sehen. Das ist mein großer Wunsch, aber es liegt letztendlich in unseren Händen und die Maßnahmen könnten sicherlich noch ein bisschen stärker sein, damit wir die Welle brechen können. Wir müssen vor allem jetzt schauen, dass wir durchhalten, die Füße stillhalten, bis wir wirklich die Impfung haben. Und das ist ja das Wichtige. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Deswegen dürfen wir jetzt einfach nicht zu früh locker lassen. Und das soll der Appell eigentlich sein.
Ab heute bekommt auch die Corona-Warn-App ein Update. Was da neu ist? Alexander Winkler.
Die vermutlich wichtigste Neuerung ist, dass auch positive Ergebnisse von Corona-Schnelltests in der App gemeldet werden können. Aber Achtung, tatsächlich nur offizielle Schnelltests aus Apotheken, Testzentren oder Drogerien zum Beispiel gehen. Selbsttests, die man zu Hause macht, die gehen dagegen nicht. Und künftig kann ich mit der Corona-Warn-App auch über einen QR-Code an bestimmten Orten einchecken. Im Supermarkt zum Beispiel oder beim Friseur. Und das soll die Zettelwirtschaft ersetzen, auf der wir bislang ja oft unsere Kontaktdaten hinterlassen mussten.
Einen Schritt weiter ist auch der EU-Wiederaufbaufonds. Mit ihm sollen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bekämpft werden. Dazu sollen von der EU Kredite über 750 Milliarden Euro aufgenommen werden. Eine Klägergruppe von Wirtschaftsprofessoren rund um den AfD-Mitgründer Bernd Lucke hatte dagegen geklagt und auch einen Eilantrag eingereicht. Über den hat das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden, wie Klaus Hempel berichtet.
Die Verfassungsbeschwerde sei zwar nicht offensichtlich unbegründet, eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Verstoß gegen das Grundgesetz lasse sich im Moment aber nicht feststellen. Über die Verfassungsbeschwerde selbst werden die Richterinnen und Richter erst sehr viel später entscheiden. Vor 4 Wochen hatten sie Bundespräsident Steinmeier noch untersagt, das deutsche Zustimmungsgesetz zu unterschreiben. Dies kann er nun nachholen. Dann stünde dem EU-Fonds von deutscher Seite faktisch nichts mehr im Wege.
Die Corona-Pandemie und die russischen Erfolge bei deren Eindämmung waren das Hauptthema des russischen Präsidenten Putin in seiner Rede an die Nation heute Mittag. Auf die brisanten außenpolitischen Themen, wie die militärische Zuspitzung der Situation im Osten der Ukraine oder das angespannte Verhältnis zu den USA, ging Putin nicht direkt ein. Er warnte aber nachdrücklich alle Feinde Russlands.
Wir wollen keine Kontakte vernichten, aber wenn jemand unsere guten Vorsätze als Schwäche auslegt und selbst diesen Kontakt vernichten will, dann sollte er wissen, die Antwort Russlands wird spiegelartig, schnell und hart sein. Diejenigen, die Provokationen durchführen, die unsere Sicherheit gefährden, werden es so stark bereuen, wie es schon lange nicht mehr der Fall war.
Auch die vom Team des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny für heute Abend angekündigten landesweiten Demonstrationen erwähnte der russische Präsident nicht. Die Stadt Moskau hat aber bereits davor gewarnt, auf die nicht genehmigten Demonstrationen zu gehen. Man werde alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um die öffentliche Ordnung zu gewährleisten. Was das heißt? Nun, auf jeden Fall wurden inzwischen weitere seiner führenden Mitstreiterinnen festgenommen.
Fokus Südwest.
Über Berlin nach Reutlingen. Das Bundeskabinett hat heute den nationalen Radverkehrsplan 3.0 beschlossen. Damit werde Deutschland zum Fahrradland, meint zumindest Bundesverkehrsminister Scheuer. Wie auch immer, Länder, Kommunen, Verbände, Wirtschaft und Wissenschaft sind an dem Plan für die kommenden 10 Jahre beteiligt. Nina Amin.
Ziel ist es, den Radverkehr auszubauen und gleichzeitig sicherer zu machen. Dafür sollen neue Radwege entstehen, der Auto- und Radverkehr möglichst getrennt voneinander stattfinden. Die Kommunen sollen schrittweise mehr Platz für Radfahrer schaffen, auch Autostellplätze am Straßenrand sollen dafür umgebaut werden. Scheuer sagt, er erwarte, dass Städte und Kommunen künftig bei der Stadtplanung Radverkehr mitdenken.
Passend dazu ist heute in Reutlingen ein Pilotprojekt gestartet: Grüne Welle für Radfahrer. Lars Oehme von der Stadt erklärt, was da passiert.
Wir haben auf der 2 Kilometer langen Strecke die Signalanlagen erneuert und in dem Zuge aufgerüstet. Und per Handy-App wird an gewissen Meldepunkten, virtuelle Meldepunkte, die sieht man nicht, das Signal vom Handy an unseren Verkehrsrechner gesendet, dass ich mich als Radfahrer an dieser Stelle gerade befinde mit dieser Geschwindigkeit. Und daraufhin wird ein Schaltbild an die Signalanlage gegeben und je nach Schaltzustand wird dann die Signalanlage die Grünphase entweder verlängern oder, wenn der Radfahrer gerade rot hat, versuchen, so schnell wie möglich auf grün zu schalten.
In Speyer werden bald wieder die Spendenbüchsen rumgereicht. Die Sanierung des Vierungsturms des Speyerer Doms wird nämlich deutlich teurer als geplant. Die Dombaumeisterin gab bekannt, dass sie mit Kosten von rund 1,8 Millionen Euro rechnet. Ursprünglich war 500.000 Euro veranschlagt worden. Oliver Bimmelmann.
Die Schäden an der Dachkonstruktion seien schlimmer als befürchtet. Ein Großteil des Holzes sei von Pilz befallen. Corona-bedingt gäbe es zwar geringe Verzögerungen, doch die Arbeiten am Vierungsturm sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Der Domdekan berichtete zudem von einem starken Rückgang der Besucherzahlen durch die Corona-Pandemie. Vergangenes Jahr seien dadurch 224.000 Euro weniger eingenommen worden als noch 2019. Weil auch die Kirchensteuereinnahmen weiter sinken, sei für die kommenden Jahre ein Sparkurs nötig.
Mit einer großen Razzia in mehreren Städten in Baden-Württemberg ist die Polizei gegen eine Hehlerbande vorgegangen. 2 Männer wurden verhaftet, gegen insgesamt 18 Personen wurden Verfahren eingeleitet. Joachim Auch.
Den Tatverdächtigen wird unter anderem bandenmäßiger Diebstahl, Hehlerei und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Bei der heutigen Razzia wurden insgesamt 24 Gebäude durchsucht, vor allem in der Region Stuttgart, aber auch in Reutlingen, Rastatt, dem Hohenlohe-Kreis sowie im gesamten Bundesgebiet. Die über Scheinfirmen abgewickelten Geschäfte sollen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und dem Polizeipräsidium Reutlingen zufolge einen Umfang von über 10 Millionen Euro gehabt haben.
In Baden-Baden sind die Plädoyers im Missbrauchsprozess gegen einen 64-Jährigen aus Bühl gehalten worden. Die Anklage fordert eine hohe Haftstrafe. Er soll 6 Kinder zum Teil schwer sexuell missbraucht haben. Am Vormittag hatte der Mann einen Großteil der Taten gestanden. Markus Bender.
Die Staatsanwältin fordert eine Freiheitsstrafe von 9 Jahren, weil der Mann in rund 140 Fällen die Kinder zum Teil schwer sexuell missbraucht haben soll. Die Taten sollen sich zwischen 2005 und 2019 auf seinem Anwesen in Bühl ereignet haben. Die 6 Kinder waren damals zwischen 5 und 12 Jahren alt. Der Verteidiger fordert 6 Jahre Freiheitsstrafe. Der Vater einer heute 21-jährigen ehemaligen Nachbarin und Hauptgeschädigte zeigte die Taten im vergangenen Jahr an. Das Urteil soll am Freitag verkündet werden.
Und sonst so?
Ein 31-Jähriger, der von der Polizei nicht kontrolliert werden wollte, hat sich gestern Abend in Villingen-Schwenningen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist dann falsch abgebogen. Der BMW-Fahrer wurde von 2 massiven Metallstangen am Ende einer Straße gestoppt. Aufgeben wollte er da aber immer noch nicht, also sprang er aus dem Wagen, lief davon. Dummerweise hat er aber nicht mehr genug Zeit gehabt, um alles einzupacken, und so fanden die Polizisten im Auto dann den Führerschein des Flüchtigen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Teilnahme an einem verbotenen Autorennen, so die Polizei.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.